Friedrich Hölderlin, Hyperion oder der Eremit in Griechenland. Vorrede. Ich verspreche gern diesem Buche die Liebe der Deutschen, aber ich fürchte, die einen werden es lesen wie ein Kompendium und um das Fabula Docet sich zu sehr bekümmern, indes die anderen gar zu leicht es nehmen, und beide Teile verstehen es nicht. Wer bloß an einer Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflückt, bloß um daran zu lernen, kennt sie auch nicht. Die Auflösung der Dissonanzen in einem gewissen Charakter ist weder für das bloße Nachdenken noch für die leere Lust. Der Schauplatz, wo sich das Folgende zutrug, ist nicht neu, und ich gestehe, dass ich einmal kindisch genug war, in dieser Rücksicht eine Veränderung mit dem Buche zu versuchen, aber ich überzeugte mich, dass er der einzig Angemessene für Hyperions elegischen Charakter wäre, und schämte mich, dass mich das wahrscheinliche Urteil des Publikums so übertrieben geschmeidig gemacht. Ich bedaure, dass für jetzt die Beurteilung des Plans noch nicht jedem möglich ist, aber der zweite Band soll so schnell wie möglich folgen. Erster Band, erstes Buch, Hyperion an Bellarmin. Der liebe Vaterlandsboden gibt mir wieder Freude und Leid. Ich bin jetzt alle Morgen auf den Höhen des korinthischen Isthmus, und wie die Biene unter Blumen fliegt meine Seele oft hin und her zwischen den Meeren, die zur Rechten und zur Linken meinen glühenden Bergen die Füße kühlen. Besonders der eine der beiden Meerbusen hätte mich freuen sollen, wäre ich ein Jahrtausend früher hier gestanden. Wie ein siegender Halbgott wallte da zwischen der herrlichen Wildnis des Helikon und Parnass, wo das Morgenrot um 100 überschneite Gipfel spielt, und zwischen der paradiesischen Ebene von Sikion der glänzende Meerbusen herein, gegen die Stadt der Freude, das jugendliche Korinth, und schüttete den erbeuteten Reichtum aller Zonen vor seiner Lieblingin aus. Aber was soll mir das? Das Geschrei des Schakals, der unter den Steinhaufen des Altertums sein wildes Grablied singt, schreckt ja aus meinen Träumen mich auf. Wohl dem Manne, dem mein blühend Vaterland das Herz erfreut und stärkt. Mir ist, als würde ich in den Sumpf geworfen, als schlüge man den Sargdeckel über mir zu, wenn einer an das Meinige mich mahnt. Und wenn mich einer einen Griechen nennt, so wird mir immer, als schnürt er mit dem Halsband eines Hundes mir die Kehle zu. Und siehe, mein Bellarmin, wenn manchmal mir so ein Wort entfuhr, wohl auch im Zorne mir eine Träne ins Auge trat, so kamen dann die weisen Herren, die unter euch Deutschen so gerne spuken, die Elenden, denen ein leidend Gemüt so gerade recht ist, ihre Sprüche anzubringen, die taten dann sich gütlich, ließen sich beigehen, mir zu sagen, klage nicht, handle. O, hätte ich doch nie gehandelt. Um wie manche Hoffnung wäre ich reicher. Ja, vergiss nur, dass es Menschen gibt, darbendes, angefochtenes, tausendfach geärgertes Herz. Und kehre wieder dahin, wo du ausgingst, in die Arme der Natur, der wandellosen, stillen und schönen. Hyperion an Bellarmin. Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, es sei mein eigen. Fern und tot sind meine Geliebten, und ich vernehme durch keine Stimme von ihnen nichts mehr. Mein Geschäft auf Erden ist aus. Ich bin voll Willens an die Arbeit gegangen, habe geblutet darüber und die Welt um keinen Pfennig reicher gemacht. Ruhmlos und einsam kehre ich zurück und wandere durch mein Vaterland, das wie ein Totengarten weit umherliegt. Und mich erwartet vielleicht das Messer des Jägers, der uns Griechen wie das Wild des Waldes sich zur Lust hält. Aber du scheinst noch, Sonne des Himmels, du grünst noch, heilige Erde, noch rauschen Ströme ins Meer und schattige Bäume säuseln im Mittag. Der Wonnegesang des Frühlings singt meine sterblichen Gedanken in Schlaf. Die Fülle der alllebendigen Welt ernährt und sättiget mit Trunkenheit mein darbend Wesen. O selige Natur! Ich weiß es nicht, wie mir geschieht, wenn ich mein Auge erhebe vor deiner Schöne, aber alle Lust des Himmels ist in den Tränen, die ich weine vor dir, der Geliebte vor der Geliebten. Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn die zarte Welle der Luft mir um die Brust spielt. Verloren ins weite Blau blicke ich oft hinauf an den Äther und hinein ins heilige Meer. Und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins Leben der Gottheit. Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden. Das ist die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe, wo der Mittag seine Schwüle und der Donner seine Stimme verliert und das kochende Meer der Woge des Kornfelds gleicht. Eines zu sein mit allem, was lebt. Mit diesem Worte legt die Tugend den zürnenden Harnisch, der Geist des Menschen den Zepter weg, und alle Gedanken schwinden vor dem Bilde der ewig einigen Welt, wie die Regeln des Ringes.